Also, dass es heute um den Heiligen Geist geht, das ist wahrscheinlich jetzt nicht die absolute Überraschung, immerhin einmal ja Pfingsten. Und ich will einen Gesichtspunkt von dem Heiligen Geist besonders deutlich machen. Eine Aufgabe des Geistes Gottes ist, den Glaubenden Geistesgaben zu schenken. Und in einer Predigtreihe haben wir in den letzten Wochen, ja sogar Monaten, einzelne Geistesgaben genauer betrachtet und gesehen, was damit zusammenhängt, wozu sie dienen und eben auch die Gelegenheit zu geben, sich zu wünschen, darum zu beten, dass Gott uns mit der einen oder anderen Geistesgabe ausstattet. Das Tolle an den Geistesgaben ist ja, dass sie vom Heiligen Geist Gottes kommen, der die dritte Person des lebendigen Gottes ist. Und deswegen tun die Geistesgaben Gottes Eigenschaften zeigen und verkörpern. So wie die Frucht des Geistes, diese neunfache Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede und so, Charaktereigenschaften Gottes zeigen. So machen die Geistesgaben auch andere Kennzeichen Gottes deutlich, weil der, der die Geistesgaben gibt, kein anderer als Gott ist. Und das bedeutet also auch, dass wenn jemand eine Geistesgabe anwendet oder ausprobiert und einsetzt, zeigt er etwas von Gottes Wesen. Er bezeugt damit, wie Gott ist und trägt etwas dazu bei, dass Gott geehrt wird, dass Menschen sich Vorstellungen machen können, wie Gott ist. Deswegen ist es so wichtig, dass die Geistesgaben auch angewendet werden, eingesetzt werden zur Verherrlichung Gottes. Und ich finde das auch ganz genial, dass ich ausgerechnet, nach Absprache mit dem Wolfram natürlich, ausgerechnet heute die Predigtreihe über die einzelnen Geistesgaben abschließen kann. Und der Wolfram, fit und frisch, wie er nun mal ist, hat schon letzten Sonntag angefangen, eine neue Predigtreihe anzufangen. Gemeinde geht weiter in der Apostelgeschichte. Und diese Verlinkung ist absolut großartig, weil das ist eine Anregung von mir an euch, ich natürlich auch jetzt für die nächste Woche von der neuen Predigtreihe. Achten wir doch mal darauf, was oder welche Geistesgaben in der Apostelgeschichte wann angewendet werden, um Gott zu verherrlichen von den Aposteln oder von anderen Leuten, die da so von denen da berichtet wird. Also das ist eine tolle Sache, die Geistesgaben in der vorigen Predigtreihe wie heute abschließt und dann jetzt künftig eben die neue Gemeinde geht weiter über die Apostelgeschichte. Heute darf ich die Predigtreihe über die Geistesgaben abschließen mit einer ganz besonders tollen Geistesgabe, praktisch die typischste Geistesgabe, die es überhaupt nur gibt, weil es eine Gabe ist, nämlich die Gabe des Gebens. Wir finden sie in einer Auflistung im Römerbrief, Römer Kapitel 12. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, als Prophet zu reden. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt zu dienen. Er soll mit dieser Gabe dienen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Ermunterung hat, dann soll er sie ausüben. Wer gibt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer Barmherzigkeit übt, soll es mit fröhlichem Herzen tun. In diesem Gabenkatalog werden 7 Gnadengaben aufgezählt. Einige Christen bekommen die eine und andere kriegen die andere Gabe. Es gibt ja noch viel mehr als diese 7, das wissen wir mittlerweile nach dieser langen Predigtreihe über die einzelnen Geistesgaben. Und das Tolle bei dieser Aufzählung hier ist, Gottes Wort ermutigt uns, die Gnadengaben praktisch einzusetzen. Das schreibt ja der Paulus auch an die Korinther, dass deswegen die Charismen gegeben werden, damit wir damit anderen dienen. Und hier in dieser Aufzählung wird darauf besonders Wert gelegt. Es wird gesagt, wie können wir denn die Geistesgaben, sofern wir die eine oder die andere haben, auch anwenden. Wir sollen sie in Gottes Sinn einsetzen und nicht missbrauchen. Zum Beispiel die erste, die hier genannt wird, die Geistesgabe der Prophetie. Dann, wenn jemand ein prophetisches Wort hat, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun und nicht irgendwie zu Irrwegen und Irrlehren aufrufen. Oder diese letztgenannte Geistesgabe der Barmherzigkeit, dass wir sie mit fröhlichem Herzen tun, denn gerade die, die dieses Charisma haben, die stehen in der Gefahr, sich ausgenutzt vorzukommen, so der Putzlappen von allem. Und da wird das Herz verhärtet. Und das soll nicht so sein. Wenn wir die Gnadengabe einsetzen, achten wir darauf, dass wir sie wirklich einsetzen, solange wir ein fröhliches Herz dabei haben. Also, das finde ich auch ganz genial, dass also hier in dieser Liste aufsteht, wie setzen wir die Geistesgaben ein? Denn darauf kommt es natürlich Gott besonders an. Nun kann es sein, dass wir merken, einige Geistesgaben, einige Gnaden sind ja eigentlich gar nichts Neues. Was ist denn da so Besonderes dran? Denn das kennen wir ja schon als, sag mal, Gebote, als Aufforderung an alle Christinnen und Christen. Von dieser Liste sind 4 solcher Gnadengaben dabei. Die Gnadengabe des Dienens zum Beispiel ist ja immerhin für alle befordert. Galater 5, Vers 13 steht es. In den Klammern habe ich immer die Bibelstelle angegeben, wo es heißt, unabhängig von der Gnadengabe sollen wir, die wir jetzt zum Beispiel auch hier im Gottesdienst zusammen sind und an Jesus Christus glauben, uns so verhalten. Oder die Gabe der Ermunterung. Dann sollen wir sie wirklich ausüben, egal ob mit oder ohne Gnadengabe. 1. Thessalonicher 5 oder Hebräer 3 steht es drin. Oder eben auch die letztgenannte, die Barmherzigkeit, weil Gott so ist. Gott ist barmherzig und deswegen sollen wir die Barmherzigkeit auch ausüben, sagt Jesus in der Bergpredigt. Und die Gnadengabe des Gebens, über die ich ja heute besonders ausführlich predigen will, gehört auch dazu. Das ist eine ganz allgemeine Erwartung. Gott erwartet von seinen Kindern, dass sie etwas spenden. Hebräer 13, Vers 16 steht es drin, dass wir mitteilen oder abgeben sollen. Gott redet ganz offen übers Geld. Er schämt sich nicht darüber, dafür und sagt, oh, darüber redet man nicht und so. Er gibt einige Anweisungen, einige Hinweise oder Beschreibungen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Und es gibt im Neuen Testament einige kritische Töne, da was ein schlechter Umgang mit Geld angeht. Wenn Leute, Christen, Christinnen auf ihrem Reichtum hocken bleiben, da haben sie Schwierigkeiten mit Gott. Jesus erzählt zum Beispiel die Geschichte von dem reichen Kornbauer, der keinen Gedanken an die Grenzen seines Lebens verschwendet und an seinem und mit seinem Geiz zugrunde geht. Lukas 12 steht es drin. Jakobus in seinem Brief warnt davor, Reiche zu bevorzugen und Arme zu benachteiligen. Paulus ruft zur materiellen Genügsamkeit auf. Er nennt Geldliebe eine Wurzel alles Bösen. Und dann fordert er am Ende von seinem Brief an den Timotheus die reichen Leute auf, freigebig zu sein und auch abzugeben. Also im Neuen Testament sehen wir, dass Gott das Thema Geld durchaus anschneidet und es nicht irgendwie verschämt nimmt oder sagt, darüber spricht man nicht. Wir stellen also fest, Charismen helfen, Gottes Gebote zu erfüllen. Wenigstens einige Charismen, die zu denen gehören, was eben auch eine allgemeine Anforderung von Gott ist an alle seine Kinder. Nicht nur geben, auch barmherzig sein, ermuntern andere, und da auch dienen. Und ich finde das so ausgesprochen nett von Gott, dass er einigen seiner Kinder besondere Geistesgaben gibt, um ihnen zu helfen, damit sie wirklich da dieses jeweilige Gebot von ihm auch erfüllen können. Das Charisma des Gebens, um es heute geht, soll also uneigennützig ausgeübt werden. Und mit dieser Gnadengabe hilft Gott den Christen, dass sie das auch tun können. Uneigennützig, also das heißt ohne Berechnung, dass man dann vielleicht sogar mit Gott handelt und sagt, also wenn ich jetzt irgendwie da was Gutes abgebe oder spende oder sowas, dann muss Gott mir bei der Prüfung helfen oder sonst irgendwie was oder mich wieder gesund machen und so. Das sind falsche Gedanken. Darum soll es gar nicht gehen. Nicht als Bestechung. Und im Neuen Testament dienen die christlichen Gemeinden in Mazedonien da als Vorbild. Sie waren davon überzeugt, dass Gott Gutes bewirken kann mit ihrem Geld. Es steht hier da über diese Christen in Mazedonien, obwohl sie, also diese Christen, schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Ich bezeuge, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren können, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Also die haben nicht nur die Portokasse bemüht, sondern die waren wirklich uneigennützig, haben gemerkt, was ist nötig und kann ich da irgendwie mich einsetzen. Und das ist vorbildhaft für die Korinther, wo der Paulus denen das schreibt, denn die können an dem Verhalten der mazedonischen Christen was erkennen, wie Gott ist. Gott ist gütig. Er ist gnädig und freigebig. Zum Beispiel bei diesem wechselhaften Wetter können wir ja oft genug an den Bund Gottes mit Noah denken. Dass auch wenn harte Unwetter kommen und sowas, keine Sintflut mehr kommt. Und er schenkt Saat und Ernte. Er gibt die Lebensgrundlagen dafür, die ja immer schwieriger zu bewahren sind in der heutigen Zeit. So ist Gott. Er ist großzügig. Denn er hat den Bund mit Noah geschlossen, wohlwissend, dass die Menschen verderbt sind von Jugend auf, wie er sagt. Also, Gott war uneigennützig. Der hat nicht gesagt, naja, dann wirst du auch immer lieb sein, dann kriegst du das, sondern nein, du wirst nicht lieb sein, aber trotzdem mache ich dir was Gutes. Also das ist vorbildhaft. Wir merken an dieser Verhalten von diesen mazedonischen Christen, da waren bestimmt welche dabei, die dieses Charisma des Gebens haben, die dann sowas hier vollbracht haben, dass das hilft, Gottes Eigenschaft zu zeigen. Deswegen, das ist eine wunderbare Gnadengabe, die Gabe des Gebens. Sie zeigt Gottes Freigebigkeit, Gottes Großzügigkeit, Gottes Hilfsbereitschaft. Mit dieser Gnadengabe spendet es sich viel fröhlicher. Es gibt ja einen bekannten Vers. Paulus schreibt da den Korinthern, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Also keiner redet ihm da rein. Und zwar freiwillig, nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und sogar noch etwas übrig behalten, damit ihr mit anderen teilen könnt. Also eine fröhliche Planung, eine überzeugte Strategie, nämlich mit Geld Gottes Reich bauen helfen. Gottes Willen mit zu verwirklichen. Dass das, was Gott sich vorstellt an Gutem, wirksam wird, mal sichtbar wird. Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen. Vielleicht ein Beispiel. wir könnten mit dem Geld Gottes Reich bauen helfen, mit so einer Patenschaft, mit einem Kind von Life for All in Uganda. Denn damit geben wir eine Möglichkeit, dass die jungen Leute da in diesem kleinen Dorf in Biyale Voraussetzungen haben, ihr Leben dort in Uganda aufzubauen, eine Lebensperspektive zu haben. Mein Patenkind schreibt mir dann immer wieder, danke, danke für die bright future, also die glänzende Zukunft, denke ich, ah, Mensch, Glauben, es ist wichtig und die Hoffnung, aber wir können dazu beitragen. Und ich finde das so klasse, Gottes Reich bauen können, ein kleiner Verzicht für mich und uns und eine enorme Wirkung, das ist frappierend. Und das ist etwas, was hinter dieser freiwilligen, hilfsbereiten, großzügigen Geistesgabe des Gebens steckt. Oder wir haben Abendmahl gefeiert. Das ist es, dass Gott aus Liebe seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht in der Hölle schmoren, sondern Gottes Kinder werden, aus Höllenkandidaten Himmelskinder zu machen. Und das hat Gott nicht nur etwas aus der Portokasse gekostet. Gott hat seinen einzigen Sohn sich selbst hingegeben, damit er, dieser Jesus, auch ganze Sache macht und nicht nur einen Blutspendetermin gegeben hat, sondern sein Leben hingegeben hat für uns, damit er die Gemeinschaft, die Beziehung mit uns gewinnt bis in Ewigkeit. Das ist Liebe. Das ist Gnade. Das ist Großzügigkeit. Was Größeres gibt's doch gar nicht. So ist Gott. Das kommt alles aus dieser Gabe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das zeigt sein Motiv. Uneigennützig. Aus Liebe. Und wer dieses wunderbare Charisma des Gebens hat, der wird auch aus Liebe etwas weitergeben. So wie Gott aus Liebe uns weitergegeben hat. Paulus schreibt da, ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde bettelarm für uns, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also eine Gabe ist doch was, worüber man sich freut. Jede Gabe, jedes Geschenk macht Freude. Und so will Gott mit allen Geistesgaben uns Freude machen. Und deswegen habe ich am Anfang meiner Predigt gesagt, die Geistesgabe des Gebens ist vielleicht die typischste Geistesgabe, weil es die Geistesgabe ist. Macht es deutlich, welcher Charakter alle Charismen haben. Gottes Gabe, Gottes Geschenk für uns, um in bestimmten Situationen und Herausforderungen leichter mit Gottes Kraft eben damit umgehen zu können. Auch die Gabe des Gebens. Und als ich so die Predigt vorbereitete und mich so freute, sagte, oh toll, ist das, also das ist eine klasse Idee, wenn Gott sich das nicht ausgedacht hätte, müsste man das extra erfinden, kam mir so Zweifel und dachte, könnte ja sein, dass welche hier da sind, die das gar nicht so empfinden wie ich. Die das vielleicht eher so als Druck verspüren, sagen, ganz im Geheimen, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwie was von meinem Geld abzugeben, ohne dass sie jetzt unbedingt geizig sind. Also dass sie eher Angst haben, schon Privatinsolvenz einreichen zu müssen oder sowas, wenn man da so viel geben müsste. Und die beten dann, oh Herr, bitte gib mir auf keinen Fall diese Geistesgabe, bitte alle anderen, aber doch nicht diese. Das kann durchaus sein und das ist auch in Ordnung. Also bitteschön, ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber ihr einfach steht vor euch selbst da und sagt, ja, so ist es. Also eigentlich sieht es in meinem Herzen so aus. Ich habe gar keine Lust auf diese Geistesgabe. Die kommt mir eher sorgenvoll vor. Ja? Aber da will ich euch noch was sagen. So zum Schluss, bevor ich aufhöre zu predigen. Gott will euch ja nicht bestehlen, sondern bereichern. Glaubt ihr das? Gott will uns bereichern. Und deswegen hat das Geben, das Spenden, das Abgeben etwas mit Lobpreis zu tun. Spenden gehört zur Anbetung. Wusstet ihr das? Einfach, weil das deutlich macht, wie Gottes Wesen ist. Eben die Freigebigkeit und Großzügigkeit habe ich ja eben schon ausführlich gezeigt. Deswegen hat Spenden, wenn wir das nachmachen, was Gott macht, wenn wir aus seiner Fülle empfangen, um dann weiterzugeben, machen wir ja Gottes Charakter deutlich, Gottes Merkmale, Kennzeichen deutlich in Anbetung, in Lobpreis. Und ich will euch erklären, wie ich darauf komme, nämlich durch einen Anbetungspsalm vom David. Im 1. Chronik 29 steht der. Kurz die Umstände. Der David ist schon ganz, ganz alt, kurz vor seinem Tod, als er diesen Psalm hier betet. Kurz vor seinem Tod ruft er das ganze Volk zusammen, erklärt Salomo zu seinem Nachfolger und kündigt an, dass dieser Salomo dann Gott einen Tempel bauen will. Ein Haus Gottes war ja vorher nur dieser Zelt der Begegnung. Und diese Rede, diese Ankündigung von dem alten David macht Eindruck. Alle freuen sich über dieses Projekt, obwohl das ein riesiges Projekt ist, auch finanziell natürlich eine ziemliche Herausforderung, soll ja ein großes Haus werden. Und alle machen mit und fangen an zu spenden und sagen, wow, das ist super. Und deswegen steht 1. Chronik 29, ein Ausschnitt aus diesem Psalm: Darum preisen wir dich, unseren Gott. Wir loben deinen herrlichen Namen. Wer bin ich schon? Was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben konnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Wir sind nur Besucher und Fremde vor dir, so wie unsere Vorfahren auch. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten ohne Hoffnung. Herr, unser Gott, diese vielen Güter, die wir zusammengetragen haben, um ein Haus zu Ehren deines heiligen Namens zu bauen, kommen von dir. Alles gehört dir. Spenden als Lobpreis. Achten wir auf vier wichtige Erkenntnisse. Im Vers 13 ist ein ehrlicher und froher Lobpreis. Es ist unser Gott, er ist in Beziehung zu uns, er will mit uns zu tun haben, sogar bis in Ewigkeit. Dann wird deutlich, alles, was David und auch das ganze Volk Israel für den Tempel spenden, kommt ja aus Gottes eigener Hand. Wir geben etwas von dem zurück, was wir vorher empfangen haben. Es ist eine Reaktion von uns, nachdem Gott uns beschenkt. Dann bei aller nüchterner Altersvorsorge, was natürlich jeder und jede braucht, da gilt, das Leben ist begrenzt. Wir können bei unserem Tod nichts mehr mitnehmen. Es lohnt nicht, Reichtümer für uns anzusammeln, ohne zu wissen, was damit Gutes geschehen kann. Und letztens, die Spendenhöhe, also wie viel wir spenden oder wie wenig wir spenden, führt weder zu Stolz noch zu Sorgen. Denn die 100% von unseren Spenden und dem, was wir für uns brauchen, also was wir nicht spenden, kommen doch alle von Gott. Die 100% unseres Besitzes sind Gottes Sache für uns. Und da geben wir eine Relation ihm zurück. In der Bibel wird das Charisma des Gebens angesagt, wer gibt, der soll das uneigennützig tun. Und ich habe versucht, es deutlich zu machen, warum das da möglich ist und was dahinter steckt. Spenden, geben als Lobpreis, als Teil der Anbetung. Die Geistesgabe des Gebens drückt Gottes Großzügigkeit und seine Freigebigkeit aus. Und deswegen schenkt Gott einigen Christen oder Christinnen diese Geistesgabe, damit die Rechte nicht wissen will, was die Linke gibt. Und wir Gottes Auftrag erfüllen können. Wer will so glauben? Ich will beten. Jesus Christus, du hast dich uns hingegeben mit deinem ganzen Leben. Wir können darüber nur staunen. Du hast deinen Geist gesandt, dass er uns so viele verschiedene Gaben schenkt, die wir einsetzen können und einsetzen sollen. Danke auch für die Gabe des Gebens, die typischste aller Gnadengaben, die es überhaupt gibt. Herr, sie ist so großartig. Sie zeigt grundlegende Züge deines Wesens und deines Charakters. Und sie dient deiner Verherrlichung. Deswegen gehört sie zum Lobpreis und zur Anbetung. Amen.